NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages mit folgenden Themen unter anderem. Belgien lässt zur Terrorabwehr Soldaten patrouillieren. Hinweise auf konkrete Attentatspläne in Deutschland sind bisher nicht verifiziert. In Deutschland ist die neue Ausgabe von Charlie Hebdo nach Minuten ausverkauft. In Niger gab es erneut gewalttätige Proteste dagegen. In Berlin demonstrierten Tausende für eine Wende in der Agrarpolitik. Der Papst traf Überlebende der Taifunkatastrophe im philippinischen Tacloban und mit einem Bürgertag wurde an den Sturm auf die Berliner Stasi-Zentrale vor 25 Jahren erinnert. Am Ende der Sendung berichten wir natürlich wie immer am Wochenende über das Wichtigste vom Sport. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Erstmals seit 30 Jahren patrouillieren in belgischen Städten Soldaten, um besonders gefährdete Orte vor Attentaten zu schützen. Der Einsatz der Armee ist im insgesamt liberalen Belgien umstritten, aber die Regierung hält ihn für nötig, nachdem sie am Donnerstag eine Terrorzelle ausgehoben hat, die angeblich unmittelbar davor stand, Anschläge zu verüben. Und auch die Fahndung nach den Verdächtigen geht weiter. Angeblich wurde der mutmaßliche Kopf der belgischen Islamistenzelle ausgemacht. Aus Brüssel berichtet Kai Küstner.
Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, gab die belgische Staatsanwaltschaft nach den massiven Antiterror-Razzien in der Nacht zum Freitag zu verstehen. Jetzt wird klarer, was sie damit gemeint haben dürfte. Der Einsatz galt einer mutmaßlichen Terrorzelle. Deren Kopf ist nun, belgischen Medien zufolge, identifiziert, wenn auch noch nicht gefasst. Ein Propagandavideo. Ein Mann lässig am Steuer seines Wagens sitzend, prahlt mit seinen angeblichen Heldentaten in Syrien. Und warnt. All denen, die den Islam bekämpfen, sagen wir, wir sind da. Als die Kamera zum hinteren Teil des Wagens schwenkt, wird sichtbar, er zieht mehrere Leichen hinter sich her. Dieser Mann nun, den Berichten zufolge ein Belgier mit marokkanischen Wurzeln, soll das Gehirn jener Terrorzelle sein, die Sicherheitskräfte in der Nacht zum Freitag auszuheben versuchten. Der Belgier, berichten mehrere Medien, soll in Syrien Seite an Seite mit den Terrormilizen des sogenannten Islamischen Staats gekämpft haben, sich allerdings anschließend nach Griechenland abgesetzt haben. Eine Bestätigung von den Behörden gibt es für all dies bislang nicht. Nur in einem Punkt war die Staatsanwaltschaft, jene Terrorzelle betreffend, deutlich geworden. Diese Menschen hatten die Absicht, viele Polizisten zu töten, sowohl auf der Straße als auch auf Polizeistationen. Um jenen Plan in die Tat umzusetzen, soll der Belgier, mutmaßlich von Griechenland aus, die Strippen gezogen haben. Nach ihm wird nun den Berichten zufolge gefahndet. Gleichzeitig sind nun erstmals seit Jahrzehnten wieder Soldaten in belgischen Großstädten im Einsatz. In Tarnuniformen, mit Splitterschutzwesten ausgestattet und mit Maschinengewehren bewaffnet, patrouillieren sie unter anderem vor dem Jüdischen Museum in der Hauptstadt Brüssel. Ich bin in der Tat der Meinung, dass das eine abschreckende Wirkung hat, wenn man das Sicherheitsniveau anhebt und man die Präsenz der Sicherheitskräfte sichtbar erhöht. So rechtfertigt der belgische Premier Michel die Maßnahme. Skeptiker fragen sich, ob nicht die Sichtbarkeit von Soldaten in der Großstadt eher dazu geeignet sei, die Unsicherheit der Bevölkerung noch zu verstärken, anstatt einen beruhigenden Effekt zu haben. Jedenfalls ist die Debatte darüber, ob man die Armee für die innere Sicherheit einsetzen sollte, in vollem Gange. Wenn wir von Fluten bedroht werden, rufen wir ja auch die Armee zu Hilfe. Ich denke, wenn sie eine Bedrohung haben, die höher ist als normal, dann macht das einfach Sinn, auch das zu benutzen, was man zur Verfügung hat. So der Premier im öffentlich-rechtlichen Sender RTBF. Keine 24 Stunden, nachdem sie neue Maßnahmen zum Schutz vor Terror vorgestellt hatte, macht die belgische Regierung also bereits ernst bei deren Umsetzung. Gerade an besonders gefährdeten Stellen des Landes hilft ab sofort die Armee der Polizei bei der Überwachung. Zunächst in den Großstädten Brüssel und Antwerpen. Bis zum Montag soll die Zahl auf 300 Soldaten anschwellen. Noch sind sie im Straßenbild von Brüssel etwa nicht sehr präsent. Sie stehen nur an wenigen Stellen der Stadt. Es könnte aber sein, dass sich die Belgier an Tarnuniformen in Großstädten gewöhnen müssen.
Die Bürger Berlins und Dresdens wurden durch Meldungen aufgeschreckt. Ausländische Geheimdienste hätten Hinweise auf mögliche Anschläge in diesen Städten an die deutschen Behörden weitergeleitet. Die deutschen Sicherheitsbehörden prüfen in der Tat diese Hinweise, verifizieren, ließen sie sich bisher allerdings nicht. Aus Berlin berichtet Andrea Müller.
Die Berichte klingen nach einer konkreten Gefahr. Die Hauptbahnhöfe von Berlin und Dresden, aber auch anti-islamische Aktivitäten wie die Pegida-Aufmärsche kursieren angeblich unter international agierenden Dschihadisten als mögliche Anschlagsziele. Aus Sicherheitskreisen heißt es aber inzwischen, die Hinweise sind noch nicht verifiziert. Sie würden derzeit auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft. Die Politik hält sich deshalb mit einer Bewertung zurück. Auch Berlins Innensenator Frank Henkel nannte im RBB keine Einzelheiten.
Ich will Pressemitteilungen, ob von Spiegel Online oder von Reuters, jetzt gar nicht in diesem Zusammenhang kommentieren.
Der Spiegel beruft sich auf Informationen aus dem BKA. Demnach habe das Bundeskriminalamt die Behörden in Bund und Ländern vor möglichen Anschlagsplänen gewarnt. Ausländische Geheimdienste hätten aus E-Mails und Telefongesprächen entsprechende Hinweise abgefangen und nach Deutschland weitergeleitet. Wir erhalten eine Vielzahl von Hinweisen aus unterschiedlichen Richtungen, teilte das Bundes Innenministerium mit. Das sei typisch nach Anschlägen wie in Paris. Darunter seien belastbare und weniger belastbare Hinweise. Und auch der Berliner Innensenator Henkel betont:
Wir sind natürlich potenzielles Anschlagsgebiet, auch in Deutschland, auch in Berlin. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Sicherheitsbehörden einen tollen Job machen.
Die Behörden gehen jeder Information sorgfältig nach, betont Henkel. Dabei arbeiten Bund und Länder eng zusammen und auch die Kooperation mit ausländischen Diensten sei noch einmal verstärkt worden, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums gestern. Tobias Plate versicherte auch, dass besonders gefährdete Orte auch besonders gesichert werden.
Was konkret polizeilich passiert ist oder passiert, dazu kann und möchte ich aus einsatztaktischen Erwägungen keine Stellung nehmen. Ich verweise aber dazu auf die Äußerung, die unser Minister verschiedentlich zuletzt getätigt hat, nämlich dass durchaus gewisse Dinge geschehen sind seit den Anschlägen.
Dennoch, das Bundesinnenministerium bleibt dabei. Die Gefährdung ist abstrakt und nicht konkret. Die Lage ist ernst, es besteht aber kein Grund zu Panik oder Alarmismus.
Während die Sicherheitsbehörden die Gefährdungslage also weiter prüfen, ist in der Politik erneut die Diskussion darüber entbrannt, wie wir uns am besten gegen eine so allgemeine Gefährdung schützen können. Viele Bürger bewegt unterdessen nach wie vor der Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Während vor der Ermordung von 12 Mitgliedern ihrer Redaktion nicht klar war, ob die Zeitschrift noch genug Käufer findet, um überleben zu können, wollen die erste Ausgabe nach dem Terroranschlag nun offenbar alle haben, auch in Deutschland, wo die Zeitschrift heute ausgeliefert wurde. Wie in anderen Städten standen die Menschen etwa vor der Buchhandlung im Berliner Hauptbahnhof Schlange, aber ganze zwei Exemplare von Charlie Hebdo waren geliefert worden. Anna Radic fasst zusammen.
Das Interesse an Charlie Hebdo ist so groß wie noch nie. In Deutschland war die erste Ausgabe nach dem Anschlag auf das Satiremagazin binnen Minuten ausverkauft. Hunderte Menschen warteten nachts zum Teil stundenlang vor geschlossenen Zeitungsläden, um noch ein Heft zu ergattern. Zuletzt war die Auflagenzahl von Charlie Hebdo auf insgesamt 7 Millionen erhöht worden. Wegen der riesigen Nachfrage in Frankreich kam nur ein kleiner Teil der Auflage nach Deutschland. Hier war das Satiremagazin nur in Bahnhofsbuchhandlungen und einigen Flughäfen erhältlich. Unterdessen geht die innenpolitische Debatte um die Sicherheitsmaßnahmen nach der Anschlagsserie weiter. Führende Politikerinnen aus CDU und CSU haben auf einen Alleingang Deutschlands bei der Vorratsdatenspeicherung gedrängt. Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Hasselfeld, sprach sich dafür aus, das umstrittene Instrument zur Not unabhängig von der EU wieder einzuführen. Bundeskanzlerin Merkel hatte einen neuen Anlauf der Europäischen Union gefordert. Zuletzt hatte der Europäische Gerichtshof eine entsprechende EU-Regelung gekippt. Vizekanzler Gabriel sprach sich dafür aus, einer gewaltbereiten Auslegung die Schranken zu weisen. Auch Unionsfraktionschef Kauder appellierte an Muslime, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Jede Religion müsse sich von Zeit zu Zeit auch selbst hinterfragen. Unterdessen hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel ein Einwanderungsgesetz gefordert. Wie der SPD-Chef in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel schrieb, müsse deutlich gemacht werden, wen Deutschland aufnehmen wolle und wen nicht. Gleichzeitig betonte Gabriel, dass wir wirtschaftlich auf Einwanderung angewiesen sind. Das Thema ist allerdings umstritten. Das CDU-geführte Bundesinnenministerium zum Beispiel hält so ein Gesetz nicht für nötig.
Für uns sind die Karikaturen von Charlie Hebdo ein Ausdruck der Meinungs- und Pressefreiheit, auch wenn sie gegen religiöse Empfindungen verstoßen. Außerhalb Europas wird das zum Teil anders gesehen. Muslime in der arabischen Welt, in Asien und Afrika demonstrierten gegen die neue Ausgabe von Charlie Hebdo, oft friedlich, zum Teil aber auch gewalttätig, wie etwa in Pakistan und Algerien. In Niger gingen die gewalttätigen Proteste heute weiter. Es starben Menschen. Stefan Ehlert berichtet.
Proteste gegen Charlie Hebdo gab es in Mali, Senegal oder Mauretanien. Doch nirgendwo ist die Lage so entgleist wie im Niger. Das ging alles nach dem Freitagsgebet los. Es spielte sich im Zentrum ab, auf dem großen Markt. Die Kirche der katholischen Mission wurde angegriffen und angezündet. Auch die evangelische Kirche wurde angezündet. Auch die große Bibliothek wurde angesteckt und das Büro der Regierungspartei verwüstet. Augenzeuge Moussa Kaka im Radiosender RFI über die Ereignisse in der zweitgrößten nigrischen Stadt Zender. Nach seiner Darstellung musste das Militär rund 40 Betende aus einer der Kirchen retten und vor dem Mob in Sicherheit bringen. Doch die Brandstiftung im französisch-nigrischen Kulturzentrum haben die Sicherheitskräfte nicht verhindert. Mindestens 4 Tote gab es dort allein gestern, bilanziert Nigers Innenminister Hassoumi Massaoudou. Auf Seiten der Sicherheitskräfte gab es einen Toten. Es handelt sich um einen Gendarmen. Er wurde von einem Fahrzeug überfahren. Und es gab 3 Tote auf Seiten der Demonstranten. 2 davon beim Angriff auf eine Polizeistation. Sie haben das Lager angezündet und die Küche. Und die Polizisten haben zu ihrer Verteidigung geschossen. Der 3. Demonstrant ist während der Proteste gestorben in der Folge eines Tränengaseinsatzes. Erstickt am Tränengas. Mehr als 40 Verletzte waren zu beklagen, je zur Hälfte Polizisten und Demonstranten, sagt der Innenminister. Die Zahl der Opfer dürfte heute noch nach oben korrigiert werden müssen, denn trotz Verbots gingen heute wieder Hunderte in Niger demonstrieren, diesmal in der Hauptstadt Niamey, wo französische Fahnen verbrannt und erneut auch Kirchen angegriffen wurden. Wie auch in Mali und Senegal sind die radikalisierten Muslime im Niger nicht damit einverstanden, dass ihre Staatschefs vor einer Woche in Paris am Trauermarsch für die Opfer der Terrorattacke auf Charlie Hebdo teilnahmen. Hier mischen sich religiös motivierter Aufruhr mit politischem Protest. Hier vermengen sich allgemeine Unzufriedenheit mit antifranzösischen Ressentiments. Die betroffenen Länder, zumal Niger, gehören zu den ärmsten der Welt. Niger ist gleichzeitig einer der wichtigsten Partner Frankreichs in Afrika. Dort bezieht der staatliche Atomkonzern Areva sein Uran. Im Norden entstand kürzlich eine wichtige Militärbasis der einstigen Kolonialmacht. Ihr Zweck? Die Überwachung und der Kampf gegen Terrorgruppen im benachbarten Mali.
Ein Bericht von Stefan Ehlert. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.42 Uhr. Auf dem Berliner Messegelände drängen sich die Besucher bei der Grünen Woche. Doch denen, die aus professionellen Gründen anreisen, geht es nicht um schöne Pflanzen und regionale Leckerbissen. Ihnen geht es um die Zukunft der Landwirtschaft. Und damit ihre Vorstellungen nicht ungehört am Stadtrand verhallen, zogen heute Tausende in einem Protestzug ins Regierungsviertel und demonstrierten gegen Massentierhaltung, gegen Gentechnik, aber auch gegen mögliche Auswirkungen des Freihandelsabkommens mit den USA auf die Landwirtschaft. Aus Berlin berichtet André Tron.
80 Traktoren und Sattelschlepper fahren durch Berlin. Laut machen die Landwirte auf sich aufmerksam. Aus ganz Deutschland sind sie gekommen. Ihre Forderungen haben sie weit sichtbar auf Transparente und Fahnen geschrieben. Junge Landwirte aus Niedersachsen und Bayern sagen, warum sie in Berlin demonstrieren und was ihnen völlig gegen den Strich geht.
Ja, um diesem Wahnsinn einen Einhalt zu gebieten, diese Megastelle.
Primär eine nachhaltige Landwirtschaft und auch das Tierwohl. Auch im Sinne von vielleicht sogar der Abschaffung von jeder Tierhaltung.
Ich möchte, dass kleine Betriebe wieder eine Chance haben und eben nicht alles von großen Konzernen vereinnahmt wird und die anderen keine Chance mehr haben.
Die Sorgen, die die Landwirte auf die Straße treibt, sind ganz praktisch. So fürchtet Christoph Koch, ein Imker aus dem Schwarzwald, dass genveränderte Pflanzen seine Bienen krank machen und ihr Honig sich dann nicht mehr verkaufen lässt.
Wenn man diese Gentechnik Produkte mal freisetzt, sind die draußen, kann man nicht mehr wegmachen. Und sie kontaminieren unsere Bienenprodukte, sie schaden der Bienen zum Teil. Sowas, da bin ich sprachlos. Und deswegen kämpfen wir.
Eine weitere Forderung ist auf vielen Transparenten und Spruchbändern zu lesen, nämlich die strikte Ablehnung des geplanten Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und den USA. So sehen es auch Bauern, die aus der Nähe von Stuttgart gekommen sind. Einer von ihnen, Thomas Radetzky, formuliert Vorbehalte, die hier auf der Demonstration viele teilen.
Dass es einfach eine falsche Idee ist, das, was für Industrieprodukte gilt, auch für landwirtschaftliche Produkte zu fordern. Denn regionale Landwirtschaft braucht Schutz Alles andere ist eine Vorstellung, die in kranke Verhältnisse führt.
Als die bezeichnen die Demonstranten eine industriemäßige Agrarwirtschaft. Sie verlangen eine Abkehr von diesen Produktionsmethoden und eine Unterstützung bäuerlicher Familienbetriebe. Als ein Zeichen des Entgegenkommens wertet der Bund für Umwelt und Naturschutz, das sich Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt für einen verringerten Einsatz von Antibiotika einsetzen will. Doch dabei dürfe es der Minister nicht belassen, mahnt BUND-Vorsitzender Hubert Weiger.
Wenn der Bundeslandwirtschaftsminister sagt, er wird das Problem der Antibiotika ernster nehmen als bisher, dann lässt es hoffen. Allerdings haben wir schon viele Ankündigungen bekommen. Wir werden die Politik nur an ihren Taten und nicht an ihren Zusagen ermessen.
Bereits zum fünften Mal gehen Bauern aus ganz Deutschland zur Grünen Woche in Berlin auf die Straße. Und dieser Druck habe Ergebnisse gebracht, so der BUND-Chef weiter. Dem bäuerlichen Engagement schreibt er zugute, dass es gelungen ist, mehr als 100 geplante Stallanlagen, in denen Tiere industriemäßig gehalten werden sollten, zu verhindern. Jetzt sei es an der Zeit, eine grundsätzliche Wende in der Landwirtschaft herbeizuführen. Nach der Energiewende wolle man in Deutschland jetzt die Agrarwende auf den Weg bringen.
Papst Franziskus hatte im Rahmen seines Besuchs auf den Philippinen einen Abstecher nach Tacloban eingeplant, um denjenigen Mut zuzusprechen, die im vergangenen Jahr Opfer des Taifuns Haiyan geworden waren. Der Papst betrachtete den Besuch bei den Überlebenden des Taifuns als Höhepunkt seiner Reise, der dann beinahe einem aktuellen Tropensturm zum Opfer gefallen wäre. Jan-Christoph Kitzler begleitet den Papst auf seiner Reise.
Es ist das Bild dieser Papstreise, die Menge der Gläubigen in ihren gelben Plastikponchos, schätzungsweise 300.000, die in Tacloban in Regen und Sturm ausgeharrt haben, um mit ihrem Papst Gottesdienst zu feiern. Und der Papst, der Wind und Wetter nicht scheut, sich selbst mit einem dieser gelben Regenumhänge schützt und damit ein Teil des Leidens wird. Als ich von Rom aus diese Katastrophe gesehen habe, habe ich gespürt, dass ich hier sein musste. Damals habe ich entschieden, die Reise hierher zu machen. Ich bin hier, um bei euch zu sein. Es ist etwas spät, um die Wahrheit zu sagen, aber ich bin hier. Im November 2013 hatte hier am Flughafen von Tacloban das Wasser über 6 Meter hoch gestanden. Taifun Haiyan hatte gewütet, einer der stärksten tropischen Wirbelstürme seit Beginn der Aufzeichnungen. Mehr als 7000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, mehr als 4 Millionen wurden obdachlos. Die, die heute hier sind, haben überlebt, aber sie haben eine schreckliche Zeit hinter sich, wie Ferdinand, der 20 Jahre alt ist. Ich habe viele verloren. Ich hatte eine Freundin, die vermisst wurde. Ihre Leiche war noch nicht gefunden. Ich habe 3 Monate nach ihr gesucht. Ich bin 3 Monate herumgelaufen, in Tacloban, in Leyte, irgendwo. Ich bin 3-mal durch die ganze Stadt gelaufen, wenigstens. Und ich habe nur gedacht, Gott, lass sie mich finden. Es gießt in Strömen, als der Papst kommt. Schon wieder ein Tropensturm. Der Papst hatte trotzdem darauf bestanden zu kommen. Aber er musste früher anreisen und den Besuch verkürzen, denn am Nachmittag soll der Sturm heftiger werden. Schon seit gestern haben sie hier im Regen gewartet, wie diese Frau. Letzte Nacht sind wir gekommen, zu Fuß, 3 Kilometer aus der Gegend von Holding. Wir sind gekommen, da hat es schon geregnet. Wir haben keinen Unterstand. Aber fast alle sehen glücklich aus und wenn man sie fragt, warum sie da sind, gibt es oft nur eine Antwort.
We don't mind the rain. It's okay for us.
Oben am Altar steht der Papst in seinem Plastikponcho. Die Predigt, die für diesen Ort vorbereitet war, liegt er gleich am Anfang zur Seite. Er will frei sprechen auf Spanisch.
Tantos de ustedes han perdido todo.
Viele von euch haben alles verloren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Viele von euch haben Teile der Familie verloren. Da kann ich nur schweigen. Bei euch von Herzen schweigend sein. Ich habe keine anderen Worte. Schauen wir auf Jesus Christus.
Yo no tengo otras palabras que decirles. Miremos a Cristo.
Und nach der Messe gehen die Menschen wieder in ihre Häuser, völlig aufgeweicht. Viele von ihnen leben immer noch in Notunterkünften. Franziskus fährt noch im Papamobil durch die Reihen, um den Menschen nahe zu sein. Er besucht auf dem Weg zur Kathedrale sogar noch eine Familie am Straßenrand, die hart von Haiyan getroffen wurde. Neben der Kathedrale ist ein Massengrab und ein Gedenkort an die Opfer. In der Kathedrale grüßt er kurz die wartende Gemeinde und entschuldigt sich, dass er wieder aufbrechen muss wegen der Sicherheit. Kurz nach dem Abflug der Papstmaschine wird an der Startbahn ein anderes Flugzeug von einer starken Böe erfasst und landet in der Wiese. Zum Glück wird niemand verletzt. Papst Franziskus hat danach in Manila seine Kräfte gesammelt. Dort will er morgen mit Jugendlichen zusammentreffen und eine große Messe feiern. Dazu werden Millionen Teilnehmer erwartet. Aber auch weiterer Regen, der Tropensturm, er zieht in Richtung Norden.
Sintflutartige Regenfälle suchen zurzeit Mosambik und Malawi heim. Diese Länder sind im Allgemeinen auf die Regenzeit vorbereitet, doch in diesem Jahr kam eine Wasserflut in einem Ausmaß, mit dem niemand gerechnet hatte. Schon Mitte der Woche wurde ein Drittel Malawis zum Katastrophengebiet erklärt und mittlerweile hat sich die Lage weiter verschlimmert. Jan-Christoph Schlüter berichtet.
In Malawi haben sich kleine Flüsse in reißende, schlammbraune Fluten verwandelt. Aus Feldern sind Seen geworden, ganze Dörfer sind überflutet, zum Teil Meter hoch. Straßen sind unterspült, Brücken nicht mehr passierbar. Ein Sprecher der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat gesagt, die Überschwemmung sei wie ein sehr langsamer Tsunami. Die Welle fließe Richtung Süden nach Mosambik. Polizei und Armee versuchen, von den Wassermassen eingeschlossene Menschen mit Booten und Hubschraubern zu befreien. Verschiedene internationale Hilfsorganisationen haben Rettungseinsätze gestartet und verteilen Zelte, Moskitonetze, Medikamente und Kleidung. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen will Lebensmittel für fast 80.000 Menschen einfliegen. Die südafrikanische Armee hat Hubschrauber und Soldaten zur Hilfe geschickt. Der malawische Präsident Peter Mutharika hat fast die Hälfte des Landes zum Katastrophengebiet erklärt. Viele der betroffenen Gebiete sind vom Rest des Landes abgeschnitten, was die Hilfseinsätze erschwert. Außerdem behindert schlechtes Wetter die Bemühungen. Tausenden von Menschen konnte noch nicht geholfen werden. Der heftige Regen hat inzwischen nachgelassen. Die Behörden gehen davon aus, dass das Hochwasser langsam zurückgeht. Es ist aber noch unklar, wie es für die Menschen weitergeht. Im bitterarmen Malawi leben 4 von 5 Menschen von der Landwirtschaft. Das Hochwasser hat die Existenz vieler zerstört.
Mit Gedenkfeiern und Schweigeminuten gedachte Japan heute der Erdbebenkatastrophe im Raum Kobe vor 20 Jahren. Dieses Beben der Stärke 7,2 brachte damals so viel Tod und Verwüstung, wie das in dem Industrieland Japan kaum für möglich gehalten wurde. Über den Gedenktag berichtet aus Tokio Jürgen Hanefeld.
Es dauerte 20 Sekunden und kostete 6.434 Bewohner der Stadt Kobe das Leben. 43.000 Menschen wurden verwundet, 300.000 verloren ihre Wohnungen. Das Erdbeben vor 20 Jahren galt in Japan lange als schwerste Naturkatastrophe der Nachkriegszeit, bis es 2011 vom Tsunami vor Fukushima übertroffen wurde. Kobe gedachte der Toten heute, als sich 14.000 Menschen mit Kerzen versammelten, und zwar genau um 5.46 Uhr, als sich 1995 die Erde öffnete und die Stadt zu verschlingen schien. Das Erdbeben der Stärke 7,3 brachte Häuser, Brücken und eine aufgeständerte Stadtautobahn zum Einsturz und damit auch die mehr vom 100% erdbebensicheren Bauen. Zahllose Bewohner waren in ihren eingestürzten Holzhäusern verbrannt, weil es an Löschwasser mangelte. Die Lehren aus der Katastrophe sind, neben technischen Verbesserungen, eine größere Wachsamkeit und das Bewusstsein, dass Erdbeben nicht vorhersagbar sind und in dieser Weltregion jederzeit vorkommen können. An den heutigen Gedenkfeierlichkeiten nahm auch das Kaiserpaar teil. Augenzeugen erinnerten an die Opfer, denen viel zu spät geholfen worden sei. Sie schickten Solidaritätsadressen an die Hinterbliebenen der Tsunami-Katastrophe vor 4 Jahren, bei der knapp 19.000 Menschen ums Leben gekommen sind.
In der Berliner Normannenstraße drängten sich heute die Menschen. Sie nützten den Bürgertag, um sich die einstige Stasi-Zentrale und die dort neu eingerichtete Ausstellung anzusehen. Vor 25 Jahren, am 15. Januar 1990, hatten aufgebrachte Demonstranten den Komplex des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit gestürmt. Wie die Besucher heute auf diesen Tag zurückblickten, berichtet Annette Miersch.
Gedränge und Geschiebe auf der Treppe vor dem Stasi-Aktenarchiv. Die Chance auf einen Blick hinter die Kulissen der Behörde lockt viele Besucher an. Jung und alt, ganze Familien sind gekommen. Auf 4 Etagen und in mehreren Häusern werden hier Dokumente aufbewahrt, rekonstruiert und ausgewertet. Gleich im Erdgeschoss können Gäste heute ihren Antrag auf Akteneinsicht persönlich stellen, wie der Ostberliner Günther Kerschke. Vor 25 Jahren, am 15. Januar 1990, war Kerschke persönlich dabei, als die Stasi-Zentrale im Ortsteil Lichtenberg von Berlinern gestürmt und besetzt wurde.
Das war am Abend, nach der Arbeit, das war 17 Uhr ungefähr. Das war, dann wurde langsam dunkel. Wer das Tor aufgemacht hat, wissen wir ja nicht. Das war schon irgendwie so eine Genugtuung, die doch in die Knie gebracht zu haben.
Und heute zum Bürgertag sind viele Türen in der ehemaligen Plattenbauburg von Stasi-Chef Erich Mielke weit geöffnet. Auch Besucherin Christa Hoffart ist sehr beeindruckt. Die Brandenburgerin hat den Rundgang durch die riesigen Archivräume hinter sich. Filme, Tonbänder, Fotos hat sie in Hochregalen gesehen und natürlich die Aktenberge.
Da ist so viel Unrecht geschehen und vor allen Dingen die Arbeit, die das gemacht hat, für so viel unnütze Sachen. Ja, die meisten Leute haben ja doch meiner Meinung nach gar nichts verbrochen. Also es ist ein wahnsinniger Apparat gewesen, der eigentlich einem erschreckt.
Dicht umringt ist auch ein unauffälliger Gefangenentransporter draußen im Hof. Ein kleiner grauer Barkas-Kastenwagen, fensterlos. Davor steht ein nachdenklicher Uli Schwarz. Er hat die DDR 1979 verlassen. Den Fahrzeugtyp kannte er bislang nur aus Erzählungen seiner Eltern.
Meine Eltern haben in so einem Ding gesessen. Ja. Die haben sie zu Hause abgeholt und wurden sie getrennt in so ein Ding rein. Und der Bruder von meinem Stiefvater ist in den Westen abgehauen mit dem Fluchthelfer. Meine Eltern haben davon gewusst und das war ihr ganzes Vergehen. Und da sind sie für zu 3 und 4 Jahren verknackt worden, einfach wegen Mitwisserschaft.
Aber längst nicht jeder hier hat einen persönlichen Bezug zur Stasi und der Zeit in der DDR.
Ich komme aus Stuttgart. Ich kenne von der DDR selber eigentlich von dem System nichts, zumindest nicht erlebt. Ich möchte eigentlich die Führung hier mitmachen und ich denke, dass ich da genug Informationen bekomme.
Ich bin Westmensch. Aber ich finde das bewundernswert, was diese Leute damals gemacht haben.
Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, freut sich über die große Resonanz. Die Diskussion über die Zukunft seiner Behörde möchte er zum Jubiläumsbürgertag nicht führen. Jahn betont jedoch, wie wichtig es sei, dass die Akten auch weiter für Bürger zugänglich sind.
Mir geht es darum, dass die Akten gut zur Verfügung gestellt werden. Mir geht es darum, auch den historischen Ort dieser Stasi-Zentrale zu nutzen, dass wir hier deutlich machen, das darf nicht in Vergessenheit geraten. Und andererseits, es ist eine Chance auch für die nächste Generation, Gefahren zu erkennen für Freiheit und Selbstbestimmung heute.
Roland Jahn möchte das alte Stasi-Gelände zu einem Campus der Demokratie weiterentwickeln, einem Lern- und Erinnerungsort.
Annette Mirsch aus Berlin. Und bevor wir nun zum Sport kommen, noch eine Eilmeldung der Agentur Agence France-Presse. Und zwar im Zusammenhang mit dem Anfang unserer Sendung. Dort haben wir berichtet, dass die belgischen Sicherheitsbehörden in Griechenland den mutmaßlichen Kopf der belgischen Islamistenzelle ausgemacht haben. Und nun heißt es, im Zusammenhang mit den veralteten Anschlägen in Belgien sind in Griechenland nach Angaben aus Polizeipressen mindestens 4 Verdächtige festgenommen worden. Weitere Informationen dazu bekommen Sie in den Nachrichten bei uns auf NDR Info und auf WDR 5. Und damit kommen wir jetzt zum Sport mit Ingmar Deneke.
Ja, und einer Menge deutscher Erfolge im Wintersport. Gerade eben vor wenigen Minuten ist der Wettkampf zu Ende gegangen. Die deutschen Skispringer haben den Teamwettbewerb im polnischen Zakopane gewonnen. Volker Hirt berichtet.
Die Olympiasieger können's noch. Auch das 2. Teamspringen der Saison konnte das deutsche Quartett für sich entscheiden. Es war ein Krimi. Nach dem 1. Durchgang, vor allem dank der bis dato größten Weite durch Richard Freitag, war die deutsche Mannschaft vorne. Verlor sie nach einem Supersprung von Gregor Schlieren an Österreich. Dann aber konterte erneut Richard Freitag im 2. Durchgang und Schlussspringer Severin Freund brachte das dann letztendlich souverän in trockene Tücher. Deutschland gewinnt in der Besetzung Michael Neumeier, Marinus Kraus, Freitag und Freund vor dem Team Österreich und der Mannschaft aus Slowenien.
Keinen deutschen Sieg, aber einen tollen Erfolg gab es für die deutschen Biathleten. Beim Sprint in Ruhpolding holten sie 2 Podestplätze. Simon Schemp wurde 2. Arndt Peiffer aus dem Harz wurde 3. André Siems berichtet.
Das war ein schwarz-rot-gigantischer Biathlon-Tag in Ruhpolding. Die Verhältnisse schwierig, starker Schneefall, aber die Deutschen sind dadurch erst richtig aufgeblüht. Allen voran Simon Schemp, der ohne Fehler durchkam und die zweitschnellste Laufzeit hatte.
Ja, daheim auf dem Podium. Ja, was will man mehr?
Endlich hat auch Arndt Peiffer mal einen gucken lassen, wie er das immer selbst sagt, was nichts anderes bedeutet als, er hat sein bestes Saisonergebnis geholt. 3. Platz, die interne WM-Qualifikation ist damit geschafft. Peiffer heute auch in der Loipe unter den Besten.
Ja, es hat auf jeden Fall zum Schluss bei der ganzen Quälerei natürlich doch Spaß gemacht, wenn man mal wieder einstellige Platzierungen zugerufen bekommt. Das hatte ich ja länger nicht und das ist dann schon toll, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie dabei.
Mit Benedikt Doll auf Rang 6 und Daniel Böhm als 9. schafften es 4 Deutsche in die Top 10. Der Sieg ging aber an den Norweger Johannes Bö.
Zum Ski Alpin. Felix Neureuther hat den Weltcup-Slalom im Schweizer Weng gewonnen. Vom 5. auf den 1. Platz. Eine gute Leistung. Erich Wartusch berichtet.
Felix Neureuther ist wieder zurück an der Spitze. Eine Woche nach seinem Ausfall in Adelboden zauberte Neureuther einen extrem starken 2. Lauf in den Schnee von Wengen und fuhr von Platz 5 auf 1 nach vorne. Dabei spürte der Deutsche im 1. Lauf noch Spätfolgen seines Autounfalls im Februar und konnte auf einem Auge nicht richtig sehen. Mit dem Sieg Sieg übernimmt Neureuther auch wieder die Führung im Slalom-Weltcup, da der Österreicher Marcel Hirscher heute ausschied. Zusammen mit dem Deutschen feiern die Italiener Stefano Gross und der Norweger Henrik Kristoffersen auf dem Siegerpodest. Fritz Dopfer konnte seine gute Ausgangsposition aus dem ersten Lauf nicht nutzen und fiel auf Platz 7 zurück.
Und Erik Frenzel hat bei der nordischen Kombination gewonnen, Felix Loch beim Rodeln.
Das war der Sport mit Ingmar Dänecke und das Echo des Tages an diesem Samstag. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.